Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Warum Gottesdienst eine gefährliche Sache ist, das könntet ihr euch vielleicht fragen, habe ich mich irgendwie in der Adresse vertan? Hätte ich diese Predigt nicht irgendwo in China oder Nordkorea halten sollen, aber doch nicht hier in Deutschland, oder? Ich vermute mal, dass kaum einer von euch heute irgendwie angespannt hierher gekommen ist und sich gedacht hat, was es wohl heute geben wird. Vielleicht ein bisschen müde nach der Woche, vielleicht gedanklich irgendwie auch noch bei dem Thema der nächsten Woche. Aber eines hattest du vermutlich heute nicht, nämlich Angst. Du hattest kein mulmiges Gefühl im Bauch und keine Erwartung, dass heute irgendetwas Gefährliches geschehen könnte. Warum auch? Und ich würde sagen, bei uns im Westen scheint es so, dass der Gottesdienst eins der Dinge am Sonntag ist, die am harmlosesten erscheinen, oder? In einer freien Gesellschaft Gottesdienst, das ist doch der sicherste Ort an einem Sonntag. Diese Ansicht wollen wir mal hinterfragen mit Psalm 50. Wir hören auf Gottes Wort aus Psalm 50 und wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen Psalm 50. Und wir hören auf Gottes lebendiges Wort. Ein Psalm Asafs. Der Mächtige, Gott, der Herr, er redet und ruft die Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, erscheint Gott im Lichtglanz. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Und der Herr verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Höre, mein Volk, so will ich reden. Israel, ich lege gegen dich Zeugnis ab. Ich bin Gott, dein Gott. Deine Opfer wegen will ich dich nicht tadeln, sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen. Und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen. Denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Sollte ich etwas Stierfleisch essen oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an dem Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hast und meine Worte verwirfst. Siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Das hast du getan und ich habe geschwiegen. Da meintest du, ich sei gleich wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Seht doch das ein, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht hinwegraffe und keiner rettet. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Vielleicht kam dem einen oder anderen dieser Psalm bekannt vor, gerade wenn jemand in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen ist und den Kindergottesdienst besucht hat, hat er vielleicht von der Telefonnummer Gottes mal gehört. 5015, die Telefonnummer Gottes, nämlich Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das war ein ganz wunderbarer Vers, muss ich sagen, auch damals, ich habe es auch damals gelernt, 5015. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ich dachte, das muss ja ein wunderbarer Psalm sein, der dahinter steckt. Wenn man diesen ganzen Psalm so liest, hat man irgendwie den Eindruck, Psalm 15 scheint die Ausnahme in diesem Psalm zu sein. Denn man merkt schnell, der Ton ist hier doch ein bisschen anders. Der Ton ist ernst, fast wie ein Donner, wenn man so will, der diesen Psalm durchzieht. Und das Thema ist die Beurteilung des Gottesdienstes. Vermutlich ist uns bekannt, dass Psalmen, die wir in der Bibel haben, Psalmen sind ja eigentlich Worte von Menschen an Gott, die uns aber überliefert sind im Gotteswort. Aber dieser Psalm ist ein bisschen anders. Die meisten Psalme sind ja Gebete an Gott. Aber hier in diesem Psalm spricht Gott direkt zu uns. Ja, zwar wird der Asaf in Vers 1 als Autor genannt. Der Asaf war ein Musiker, ein Levit, der damals zur Zeit Davids quasi für die Musik, Tempelmusik verantwortlich war. Den Tempel gab es ja noch gar nicht, den hat Salomo gebaut, aber für den Gottesdienst verantwortlich war. Aber doch, es ist Gottes Stimme, die hier den größten Raum einnimmt in diesem Psalm. Wir haben immer wieder, jetzt gerade auch in meiner Bibelübersetzung, Anführungszeichen, wo wir sehen, es ist Gott, der hier redet. Und manche sagen daher, wenn dieses Kapitel nicht in den Psalmen stehen würde, dann würde man es vermutlich an einer anderen Stelle suchen, nämlich bei den Propheten, weil hier Gott so direkt eine Stimme bekommt. Und dann, was nämlich typisch ist für die prophetischen Texte, Gott erscheint als Richter. Und genau das ist eigentlich hier der Fall. Es ist ein Gerichtspsalm. Gott erscheint als Richter, Vers 6, dass Gott selbst Richter ist. Psalm 50 ist der Abschluss der sogenannten Pilgerpsalmen. Es ist eine Reihe der Psalmen, die diese Pilgerpsalmen darstellen. Psalmen, die die Sehnsucht nach Zion, nach dem Ort, wo sie damals angebetet haben, Jerusalem, nämlich die Psalm 42 beginnt nämlich schon so, die Sehnsucht nach Zion. Psalm 46 und 48 beschreiben die Freude über Zion. Und dann kommt so die Ausstrahlung von Zion und Kapitel 47 und 49. Aber wie endet diese Reihe von Pilgerpsalmen? Nicht mit einem triumphierenden Halleluja, endlich sind wir da, sondern eigentlich mit einem Ruf zur Demut, einem Weckruf zur Buße. Denn Psalm 50 stellt uns ganz ernste Fragen. Wie stehst du zum Gottesdienst? Und hier wird es ernst, weil Gottesdienst tatsächlich eine gefährliche Sache sein kann. Und Psalm 50 zeigt uns, warum Gottesdienst eine gefährliche Sache sein kann oder gefährlich werden kann. Und die ersten 6 Verse machen uns deutlich, Gottesdienst kann deshalb gefährlich sein oder ist deshalb gefährlich, weil Gott deinen Gottesdienst genau beurteilt. Die Verse 7 bis 15 zeigen dann, dass Gott nicht nur den Gottesdienst genau beurteilt, sondern deutlich macht, Gott braucht deinen Gottesdienst nicht. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, wir werden auch darauf zu sprechen kommen. Und die letzten Verse 16 bis 23 machen deutlich, auch wenn Gott den Gottesdienst nicht braucht, er beansprucht ihn trotzdem. Und diese 3 Aspekte wollen wir uns heute näher anschauen. Zunächst mal, Gottesdienst ist deshalb eine gefährliche Sache, weil Gott deinen Gottesdienst genau beurteilt. Weil dieser Psalm 50, er beginnt und nimmt uns eigentlich direkt hinein in eine überwältigende Szene. Ohne Vorwarnung stehen wir im Gerichtssaal. Der Richter erscheint und es ist niemand Geringeres als Gott selbst. Und er wird hier dreifach genannt. Hier sehen wir der mächtige Gott, der Herr. El, der Allmächtige, Elohim, der Gott aller Menschen und Jahwe, der Bundesgott Israels. Und 3 Namen, die hier verwendet werden, um zu erinnern, der hier erscheint, der hier spricht, er besitzt Autorität. Ihm ist alle Anbetung würdig. Und er erscheint aus Zion, dem Ort seiner Gegenwart hier auf der Erde. Damals der Tempel zur Zeit des Alten Testaments, heute die Gemeinde. Und wer wird als Zeuge aufgerufen? Wir sehen es hier, Himmel und Erde. Es wird klar gemacht, es gibt keine höhere Instanz. Ja, manchmal gibt es Gerichtsurteile und wenn Leute nicht damit einverstanden sind, haben wir in der letzten Woche wieder erlebt, was wird gesagt? Wir legen Berufung ein und wir gehen in die nächsthöhere Ebene. Hier ist klar, Himmel und Erde sind Zeugen, das heißt, es wird keinen Ausweg geben, es gibt kein höheres Gericht. Gott selbst ist der Richter, Himmel und Erde sind Zeugen. Dieses Urteil, das heute gesprochen wird, das steht. Und sein Kommen, sein Einzug vom Richter ist majestätisch und furchteinflößend. Wir lesen hier, ein verzehrendes Feuer geht vor ihm her, ein Sturm umgibt uns oder umgibt ihn. Und diese Worte, dass dieser Sturm, also so eine gewaltige Macht Gott umgibt, wenn er einzieht, erinnert vielleicht an die Szene, kurz bevor die 10 Gebote im Alten Testament gegeben werden, wo Gott erscheint und die Menschen Angst haben, Gott zu begegnen, dass Mose selbst zitterte. Und wir erwarten vielleicht, wenn Gott als Richter kommt, und wir haben eben in Jesaja 63 gelesen, Gott erscheint als Richter, und wen erwarten wir eigentlich auf der Anklagebank? Wen erwarten wir da? Die Völker dieser Erde erwarten wir als Angeklagte. Und wenn wir dann auf die ersten Worte hören, die der Richter spricht, ist, höre, mein Volk, Israel, ich will dich ermahnen. Und plötzlich wird klar, die auf der Anklagebank sitzen, Das sind nicht die anderen, das ist nicht die Welt da draußen. Gott spricht sein eigenes Volk an. Menschen, die mit Gott im Bund stehen. Menschen, die Gott opfern, die Gott feiern, die sich als Gottesgemeinschaft verstehen. Und genau die ruft Gott vor den Richterstuhl. Und das sollte uns heute aufhorchen lassen. Wir würden denken, ja, wenn doch jemand ein Problem hat mit Gott, dann ist er doch heute nicht hier, oder? Auf die sollte Gott doch zornig sein. In den Gottesdienst zu kommen, ist doch eigentlich eine ganz wunderbare Sache. Wir begegnen doch Gott. Und vielleicht denken wir unbewusst, vielleicht wie das Volk Israel damals, wir sind doch die richtigen Leute am richtigen Ort heute. Wir singen, wir beten, wir hören auf die Bibel, wir tun doch, was Gott will. Also ist doch alles gut, oder? Und dann kommt so Psalm 50 und sagt uns, nicht automatisch. Es fühlt sich so ein bisschen an, vielleicht hast du das heute nicht vor, heute ist Sonntag, kein Arzt hat offen, aber vielleicht hast du in der nächsten Woche eine Routineuntersuchung geplant beim Arzt. Du erwartest eigentlich nichts Großes, ne? Wie so ein TÜV beim Auto, muss man halt mal wieder hin. Und du erwartest gar nichts, erwartest eigentlich bestätigt zu werden. Und was passiert? Ja, der Arzt sagt, okay, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen genauer unterhalten. Es ist hier einiges im Argen. Und so ein bisschen kommt uns das heute vielleicht vor. Wir kommen in den Gottesdienst und denken, wunderbare Sache, wir möchten aufgebaut werden. Und plötzlich kommt Psalm 50 dazwischen uns. Nee, Gottesdienst ist keine Routineuntersuchung. Jetzt wirst du hier wirklich auf die Probe gestellt. Jetzt rede ich die ganze Zeit von Gottesdienst. Geht es hier tatsächlich im Psalm um Gottesdienst? Ja, immer wieder wird erwähnt, Opfer, Dank, Gelübde, alles Dinge, die im alttestamentlichen Gottesdienst vorhanden waren. Und wir würden heute tatsächlich dazu Gottesdienst sagen. Und interessanterweise, wenn jemand von euch die Luther-Übersetzung gerade verwendet heute, wird er nämlich die Überschrift finden über Psalm 50, der rechte Gottesdienst. Ich denke, da hat Luther mal wieder die Sache auf den Punkt gebracht, der rechte Gottesdienst. Aber was ist eigentlich ein Gottesdienst? Worüber reden wir, wenn wir über Gottesdienst sprechen? Gottesdienst ist natürlich die versammelte Gemeinde am Sonntag, ja. Man kann sagen, es gibt zwei Definitionen vom Gottesdienst. Es gibt eine enge Definition vom Gottesdienst. Die versammelte Gemeinde, ja, mit Singen, Beten, Bibellesen, Abendmahl, alles, was heute so geschieht, es ist die enge Definition vom Gottesdienst. Gottes Volk versammelt sich an Gottes Tag als Gemeinde. Aber da gibt es auch eine weite Definition von Gottesdienst, die uns die Bibel auch selbst mitgibt, nämlich Gottesdienst ist das Leben eines Christen, das Gott ehrt. Paulus beschreibt das in Römer Kapitel 12, dass unser ganzes Leben ein lebendiger Gottesdienst sein soll. Römer 12, Vers 1. Oder Jakobus sagt uns, wenn er betont, dass Gottesfurcht sich im Handeln zeigt, alte, Witwen, Schwache zu besuchen, das ist rechter Gottesdienst. Also wir haben einerseits den Gottesdienst am Sonntag, die versammelte Gemeinde, das ist ein Gottesdienst. Aber wir haben auch das ganze Leben, das ein Gottesdienst ist. Und beides, und interessanterweise macht der Psalm beides, er prüft sowohl die versammelte Gemeinde als auch den Gottesdienst im Alltag. Und wir könnten vielleicht sagen, okay, Gericht Gottes an die Gemeinde klingt vielleicht ein bisschen alttestamentlich, aber wer das Neue Testament kennt, der weiß vielleicht, dass der Apostel Petrus in 1. Petrus 4, Vers 17 sagt, denn die Zeit ist da, da das Gericht am Haus Gottes beginnt. Also, dass Gott unseren Gottesdienst auf den Prüfstand stellt, sein Volk, ist nicht etwas Alttestamentliches, es ist aber auch was Neutestamentliches. Also, wenn Gott sein Volk richtet, dann tut er es nicht, um es zu vernichten, sondern um es zu reinigen, aufzurufen, nämlich zurechtzubringen. Also, sein Gericht hier in dem Fall ist Gnade. Gott ruft mit Psalm 50 die heutige Gemeinde noch auf, umzukehren, bevor es zu spät ist. Und die Aussage hier im Psalm 50 ist, der ersten 6 Verse ist, Gott beurteilt deinen Gottesdienst. Na, vielleicht kommt uns das heute nicht so vor, aber Gott beurteilt unseren Gottesdienst. Und das ist eine ernste Frage für unsere heutige Gottesdienstkultur. Denn was geschieht häufig mit Gottesdiensten heute, gerade auch bei der Menge der Gottesdienste, die wir ja heute haben? Ja, wir sind heute hierher gefahren, haben auch andere Gemeinden oder vorbeigefahren, heute geschieht Gottesdienst an ganz vielen Orten, auch hier in Deutschland. Und manchmal verwechseln wir den Gottesdienst mit einem Dienstleistungsangebot. Ich war ja vorher, bevor ich Theologe wurde, ja auch in der Dienstleistungsbranche aktiv. Und einen Satz mussten wir in der Ausbildung lernen, ist nämlich, der Kunde ist König, oder? Der Köder muss dem nicht dem Angler schmecken, muss dem Fisch schmecken. So haben wir damals immer gesagt. Wir müssen also quasi, unser Angebot müssen wir attraktiv machen. Und Firmen investieren ganz, ganz viel, um herauszufinden, was wünschen sich eigentlich unsere potenziellen Kunden? Was gefällt ihnen? Was erwarten sie von uns? Und danach richten sie ihre Angebote aus. Und ohne es vielleicht zu merken, ist in der christlichen Gemeinde Ähnliches passiert. Dass wir uns mit unserem Gottesdienst manchmal fragen, okay, wie könnte es potenzielle neue Gemeindemitglieder gefallen? Die Musik, unser Gottesdienstablauf, passt die Atmosphäre? Also wir denken ganz fromm, wir denken dabei ja gar nicht an uns, ob uns die Musik gefällt, oder? Das wäre ja so fromm sind wir dann schon, dass wir gar nicht an uns denken. Wir denken, könnte ich meinen Arbeitskollegen, könnte ich meinen Nachbarn mitbringen? Ist doch eine gute Frage, oder? Ich will doch nicht sagen, dass die Frage prinzipiell falsch ist. Aber was wir vergessen, die ersten 6 Verse machen deutlich, Gott beurteilt unseren Gottesdienst. Gott fragt, wie Gottesdienst auszusehen hat. Und wir müssen ganz ehrlich sein, nicht der Kunde ist König, Gott ist König im Gottesdienst. Und deshalb kommen wir nicht, um bedient zu werden im Gottesdienst, sondern um Gott zu dienen. Deshalb ist die erste, es sind keine falschen Fragen, sich die Frage zu stellen, ist unser Gottesdienst auch für unseren Nachbar verständlich? Das versteht mich bitte nicht falsch, das sind keine falschen Fragen. Die Frage ist nur, kommt diese Frage zuerst? Zuerst kommt die Frage, gefällt Gott unser Gottesdienst? Gott ist unser Gottesdienst nicht gleichgültig. Es reicht nicht einfach, ein gutes Gefühl zu haben oder den Eindruck zu haben, dass das in Ordnung ist. Das Alte Testament macht uns immer wieder deutlich, dass Gott den Gottesdienst ernst nimmt. Ja, wir beginnen schon ganz, ganz früh, 3. Buch Mose, da ist diese Geschichte von Nadab und Abihu, die Söhne Aarons, die bringen fremdes Feuer mit in den Gottesdienst. Oder der Ussa, der die Bundeslade berührt. Das sind immer die Geschichten, wo wir als Eltern so ein bisschen Mühe haben, wenn wir mit den Kindern die Bibel lesen, an diese Stelle kommen, wo die Bundeslade so von dieser Karre abrutscht und der Ussa, der will die Bundeslade noch retten, bevor sie auf den Boden kommt, macht es, berührt die Bundeslade und Gott straft ihn mit dem Tod. Und wir sagen, was ist hier eigentlich los? Der wollte doch nur helfen. Der hat's doch nur gut gemeint. Naja, gut gemeint ist halt manchmal auch nicht gut genug. Und das betrifft gerade auch den Gottesdienst. Und deshalb warnt der Apostel Paulus auch davor in Kolosser 2 und sagt, warnt vor einem selbstgemachten Gottesdienst, vor einer selbstgemachten Frömmigkeit. Also wir sollten uns auch vor unserer eigenen Frömmigkeit nicht täuschen. Gott ist der Gottesdienst tatsächlich heilig. Und deshalb geht es nicht einfach nur um Gefühle, sondern es geht darum, unseren Gottesdienst auszurichten nach Gottes Geboten. Und deshalb, vielleicht fragt ihr euch vielleicht manchmal, wenn ihr unsere Gemeindeordnung seht, die wir als Bund ja haben, da sind sie aber ziemlich kleinlich, oder? Die haben sich da Gedanken gemacht, wie der Gottesdienst abzulaufen hat und so alles. Ja, kann man sagen, dass wir kleinlich sind, aber wir machen das aus einem Anliegen heraus, Gottes Wort ernst nehmen, Gott zu befragen, wie möchte er, dass Gottesdienst aussieht. Natürlich ist es keine Frage, dass man einen Gottesdienst ja auch anders gestalten kann, aber der Wunsch, der dahinter steht, ist sich zu fragen, wie möchte Gott, dass ein Gottesdienst auszusehen hat. Also warum ist Gottesdienst eine gefährliche Sache? Die erste Antwort lautet, Gott beurteilt unseren Gottesdienst. Und da kann es sein, dass Gott auf Dinge stößt, die wir vielleicht gar nicht im Blick haben. Deshalb ist Gottesdienst eine gefährliche Sache. Das waren die ersten 6 Verse und nach den ersten 6 Versen kommt ein Seler. Und ist mal eine spannende Frage, was ist das eigentlich? Manche vermuten dahinter ein musikalisches Zeichen, vielleicht jetzt ein Zwischenspiel oder so. Was könnte auch einfach sein? Ein Innehalten, ein Ruhigwerden, ein Denke darüber nach. Gott beurteilt deinen Gottesdienst. Und dann kommen wir noch zu einer zweiten Sache, warum Gottesdienst eine gefährliche Sache sein kann. Das sind die Verse 7 bis 15 und die sind jetzt ein bisschen überraschend. Ich habe sie so überschrieben. Gottesdienst ist eine gefährliche Sache, weil Gott deinen Gottesdienst gar nicht braucht. Jetzt muss ich ein paar Dinge dazu sagen. Nachdem Gott nämlich sein Volk vor sich gerufen hat, überrascht jetzt seine Anklage. Er kommt ja jetzt ziemlich zu seiner Anklage. Jetzt hat er bisher gesagt, ich untersuche euren Gottesdienst und jetzt gibt's die erste Anklage. Wenn man so zuhört, höre mein Volk, so will ich reden, Israel, ich lege gegen dich Zeugnis ab, ich bin Gott, dein Gott. Und jetzt kommt Vers 8 und da sagt Gott, deiner Opfer wegen will ich dich nicht tadeln, sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Also Gott sagt, ihr macht ständig Gottesdienst, da kann ich nichts gegen einwenden. ihr haltet den Gottesdienst aufrecht. Genau wie wir heute vielleicht darum bemüht sind, Gottesdienst regelmäßig zu feiern. Und doch dann kommt Vers 9 und der trifft so ein bisschen wie ein Hammerschlag. Er sagt dann, ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden. Was heißt das? Sagen, will Gott jetzt Opfer oder will er keine Opfer? Da müssen wir hier genau aufpassen. Gott kritisiert nicht die Opfer an sich, sondern die Haltung dahinter. Der Fehler liegt im Denken. Sie tun so, als würde Gott Opfer gebrauchen. Ja, im alten Orient damals waren Götter auf die Opfer der Menschen angewiesen. Und man glaubte, die Götter würden hungern, wenn niemand ihnen opfert. Gott macht seinem Volk klar, mir gehört alles. Ich brauche nichts von euch. Alle Tiere gehören mir, alle Güter, jeder Atemzug. Weder Nahrung noch menschliche Unterstützung braucht Gott. Und genau dieses Denken ist erstaunlich, auch für uns heute. Wir fallen doch schnell in diese, oder tappen schnell in diese Falle, dass wir meinen, eigentlich Gott müsste doch ziemlich dankbar sein, dass wir ihm dienen, dass wir kommen, dass wir ihm singen, dass wir etwas leisten. Aber Gott sagt stattdessen, jetzt hört gut zu, was ich meine jetzt, Gott sagt stattdessen, ich brauche euren Gottesdienst nicht. Ich brauche diesen Gottesdienst nicht. Ich habe alles. Ich bin völlig glücklich. Ihr braucht den Gottesdienst. Und vielleicht hilft hier ein Bild. Eine Freundin von uns, die hat mal Schnee geschippt oder musste Schnee schippen, aber der Nachbar war so nett, und der hat diese Aufgabe für sie übernommen und hat den Hof freigemacht. Und sie war natürlich super dankbar dafür und hat ihm dann ein paar Schweizer Franken in die Hand gedrückt. Also Freunde wohnen in der Schweiz, hat ein paar Franken in die Hand gedrückt. Später stellt sich heraus, dass dieser Nachbar nicht irgendwer war, sondern Millionär ist. Und er sagte so peinlich, ich hätte ihm gar nichts geben sollen. Weil was will der mit ein paar Schweizer Franken? Nichts, ne, wäre angemessen, dieser Person zu geben. Ich meine, ich würde aus dieser Geschichte auch lernen, kenne deinen Nachbar, würde ich jetzt auch nochmal so als Empfehlung weitergeben. Aber könnt ihr das nachvollziehen, jemanden zu beschenken, der eigentlich alles hat? Das ist schwierig, oder? Das kennen wir halt von Weihnachten. Leuten was zu schenken, die eigentlich schon alles haben. Ja, das ist Gottesdienst. Wir kommen am Sonntag in den Gottesdienst und wollen jetzt jemanden beschenken, der eigentlich schon alles hat, der uns nicht braucht. Also liebe Ehemänner, das kennen wir, oder das Problem? Unsere Frau hat doch alles, oder? Nee, unsere Zeit fehlt doch meistens. Das darf ich jetzt so frei sagen, meine Frau ist heute nicht hier. Jemanden zu beschenken, der eigentlich schon alles hat. Genau. Das ist Gottesdienst am Sonntagmorgen. Wir kommen nicht mit dem Anspruch, dass Gott froh sein müsste, dass wir heute hier sind. Wir können froh sein, dass wir heute in seiner Gegenwart sind. Es ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Aber bevor ihr jetzt denkt, es ist alles ganz schlimm, Gott freut sich dennoch über unseren Gottesdienst. Um ein anderes Beispiel zu bemühen, ja, wenn ein Kind sich im Garten der Mutter bedient und diese schönen Blumen abpflückt dort und sie der Mutter schenkt, und sagen, das ist genau das, was vielleicht am Gottesdienst passiert. Ja? Das Kind bedient sich am Garten der Mutter und bringt diese Blume der Mutter. Und die Mutter sagt, vielen Dank. Was sieht sie dahinter? Das Herz des Kindes. Und das ist genau das, was Gott sich wünscht. Ja, wir kommen nicht, weil wir diese Blume großgezogen haben, sondern weil Gott sich auch freut über unsere Gegenwart im Gottesdienst. Also Gott sagt, ich will eure Anbetung, aber ich brauche sie nicht. Aber mir ist der Ausdruck eurer Beziehung sehr, sehr viel wert. Deshalb sagt dann Vers 14, opfere Gott Dank, erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und dann kommt dieser Vers 15, 5015, ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Und hier liegt das Zentrum, meine ich, vom Gottesdienst. Nicht Gott braucht uns, wir brauchen ihn. Nicht wir versorgen Gott, er versorgt uns. Nicht wir machen Gott reich, er macht uns reich. Deshalb, natürlich ist Gottesdienst, ne? Gottesdienst, zwei Wörter in einem Wort. Gottesdienst bedeutet, es ist Dienst an Gott. Aber zuerst, bevor wir Gott wirklich dienen können im Gottesdienst, ist es Gottesdienst an uns. Weil wir merken, wir haben nichts zu bringen. Nichts Beeindruckendes, nichts Weltbewegendes. Aber Gott sagt, du musst mich gar nicht beeindrucken. Ich will dein Herz. Und die Frage ist, wenn wir Gott nicht dienen lassen, können wir ihm gar nicht dienen. Und wie dient Gott uns? Indem wir anerkennen, dass wir einfach nur zu danken haben. Und spätestens da, wenn wir feststellen, Gott dient uns dann, wenn wir anerkennen, dass wir nichts anderes größer brauchen als seinen Sohn Jesus Christus. Er, der sein Leben für uns gegeben hat und wir deshalb sagen können, wir können gerecht vor diesem himmlischen Vater stehen, weil er uns durch seinen Sohn Jesus Christus ansieht. Wenn wir diesen Dienst Gottes an uns nicht sehen, können wir Gott gar nicht zurückdienen. Und deshalb sind alle Formen, wie wir unseren Gottesdienst gestalten, nie gut genug. Es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie ein Gottesdienst aussieht. Ja? Aber in gewissermaßen ist das schwierig, ein Gottesdienst. Man kann sagen, ich meine, die ganze Frage, wie professionell soll eigentlich unser Gottesdienst sein? Ja, die Musik, die Lieder, wer darf eigentlich nur, die vorher eine Stimmbildung hatten? Weil das muss doch Gott wirklich ehren, oder? Man könnte sagen, es dürfen nur die Besten der Besten aus der Gemeinde Gott dienen. Aber wisst ihr was? Selbst die Besten wären nicht gut genug für unseren großen Gott. Aber ihm gebührt das Beste, aber selbst das Beste wäre nicht gut genug. Deshalb dürfen wir wissen, wir müssen Gott im Gottesdienst nicht beeindrucken, aber als Dank, unser Leben, unsere Stimmen, all das als Dank für Gott. Wir, und ich glaube, diese Haltung von, wir sind von Gott abhängig, wir brauchen, dass er uns dient und in diesem Bewusstsein in den Gottesdienst zu kommen. Und ich finde es schön, wie der Philosoph Søren Kierkegaard das zum Ausdruck gebracht hat. Er hat gesagt, Gott nötig zu haben, ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Was ist des Menschen höchste Vollkommenheit? Gott nötig zu haben. Und das ist genau das, was uns Psalm 50 andersherum deutlich macht. Gott hat uns nicht nötig. Er ist Schöpfer. Wir sind die Geschöpfe. Wir haben Gott nötig. Und deshalb ist Gottesdienst eine gefährliche Sache. Warum? Weil Gott nicht nur unseren Gottesdienst genau beurteilt, sondern auch, weil er unseren Gottesdienst gar nicht benötigt. Wir aber mit dieser falschen Vorstellung in den Gottesdienst kommen könnten, er könnte ja eigentlich ganz froh und dankbar sein, dass wir heute hier sind. Aber andersrum geht die Geschichte. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, warum Gottesdienst eine gefährliche Sache ist, nämlich die Verse 16 bis 21. Nämlich, weil Gott deinen Gottesdienst trotzdem beansprucht. Er benötigt ihn nicht, beansprucht ihn aber trotzdem. Der letzte Punkt hat uns nämlich vor Augen gebracht, Gott braucht unseren Gottesdienst nicht. Dabei geht weiter und sagt, ich will deinen Gottesdienst. Während Gott vielleicht vorher kritisiert hat, so einen Formalismus, ja, eine Gemeinde, die vielleicht einen wunderbaren Gottesdienstablauf hat, eine Liturgie wohl wunderbar durchdacht. Und Gott hat es aber kritisiert und sagt, dein Formalismus, ja, du hältst dich einfach an irgendwelche religiösen Muster. Dagegen habe ich etwas. Es geht mir um dein Herz, um deine Haltung. Aber jetzt in den Versen 16 bis 21 geht es nicht nur um einen Formalismus, jetzt geht es auch um Heuchelei. Formalismus bedeutet, man tut religiöse Dinge, ohne Gott wirklich zu suchen. Heuchelei bedeutet, man tut religiöse Dinge, während man gleichzeitig das Böse liebt. Also nochmal, der Formalismus bedeutet, man tut religiöse Dinge, ohne Gott wirklich zu suchen. Bei Heuchelei auf der anderen Seite bedeutet, man tut religiöse Dinge, während man gleichzeitig das Böse liebt. Und hier in diesem Kapitel spricht Gott nämlich diese zweite Gruppe an. Nicht diejenigen, die geistlich schläfrig sind, aber äußerlich vielleicht ganz in Ordnung leben, sondern die vielleicht, die den Gottesdienst oder den Glauben wie eine Maske tragen. Menschen, die mit dem Mund bekennen, zu Gott zu gehören, aber deren Leben das Gegenteil spricht. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, Vers 16 beginnt schon ziemlich klar, nämlich damit, zu dem Gottlosen aber spricht Gott. Und sagen, okay, das betrifft uns nicht, wir sind ja im Gottesdienst. Aber wir vergessen dabei, Gott spricht immer noch im Psalm 50 zu seinem eigenen Volk. Das heißt, er wendet sich zu Leuten und spricht sie mit gottlos an, obwohl sie zu seinem Volk gehören. Das ist für uns vielleicht ein bisschen schwierig, weil wir würden ja als gottlos jemanden bezeichnen, der gar nicht an Gott glaubt, oder? Der Atheist, würden wir sagen, ist, der nicht an Gott glaubt. Ich habe mal gehört, es ist ganz hilfreich, vielleicht auch darüber nachzudenken, dass die Psalmen oder die Sprüche und so weiter gar nicht mal darüber nachdenken, dass ein Gottloser ein Atheist ist, sondern dass ein Gottloser jemand ist, der praktisch ein Atheist ist, der so lebt, als würde es Gott nicht geben. Das ist ein praktischer Atheist. Und um genau die Menschen geht es. Die gehören vielleicht äußerlich zum Volk Gottes, aber mit ihrem Leben sagen sie eigentlich, wir sind praktische Atheisten. Man kann sagen, es geht jetzt, während es vorher um die enge Definition vom Gottesdienst ging, der Gottesdienst am Sonntagmorgen, kann man sagen, geht es jetzt hier um den weiteren Gottesdienst, nämlich um den Gottesdienst von Montag bis Samstag. Und die Frage ist, wie sieht da dein Leben aus? Diese zwei Dinge gehören zusammen. Und hier ist der Psalm ziemlich ernst und sagt, was zählst du meine Satzungen auf, nimmst meinen Bund in deinen Mund, vielleicht am Sonntag, und dann, da du doch Zucht hast und meine Worte verwirrst. Und dann kommen die Vorwürfe, siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an, und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Und das sind harte Worte, oder? Und wir würden vielleicht sagen, na ja, aber hier ist ja der Angesprochene nicht der direkt derjenige, der diese Dinge tut, sondern, aha, du siehst einen Dieb und freundest dich mit ihm an. Mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Es geht gar nicht mal darum, selbst die Ehe zu brechen, selbst Dieb zu sein, sondern mit den Leuten unterwegs zu sein, wie Psalm 1, wie wir vorher gesungen haben, zum Ausdruck bringt, auf dem Weg der Spötter unterwegs zu sein, unter den Sündern zu sitzen. Also den Umgang mit diesen Dingen zu genießen. Okay, vielleicht kennst du jetzt nicht Freunde von dir, die genau das tun und sagen würden, aber vielleicht genießt du es ganz anders, nämlich mit Medien, dass du sagst, ich finde diese Sachen spannend. Ja? Und in diesem Sinne kann man sagen, du freundest dich mit ihnen an. Und warum geschieht das? Vers 17 sagt uns, da du doch Zucht hast und meine Worte verwirfst. Ja, Zucht oder Korrektur, Disziplin, all das hast du. Und ich habe gehört, dass bei euch in der Gemeinde in den letzten Wochen oder Monaten einige neue Mitgliedschaftsaufnahmen waren. Und ihr müsst ja nicht viel versprechen bei den Mitgliedschaftsaufnahmen, oder? Ich glaube, es ist ja ein Satz, ihr müsst eigentlich nur Ja sagen, aber ihr müsst zu gewissen Dingen Ja sagen, soweit ich weiß, ne? Und da gibt es diesen einen Satz, der auch bei uns in der Gemeinde gesagt wird, wenn du in der Gemeinde aufgenommen wirst. Und der klingt vielleicht ein bisschen heftig, aber der ist genau dieser Satz, der uns eigentlich in Vers 17 zum Ausdruck gebracht und davor warnen möchte. Vers 17 sagt eigentlich, genau das hast du. Du hast nämlich Korrektur. Und in unserer Formulierung für eine Mitgliedschaftsaufnahme in der Gemeinde heißt es, bist du bereit, dich ermahnen zu lassen, wenn du dich in Lehre oder Leben verirrst? Und es geht gar nicht mal darum, dass du sagst, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das geschieht, sondern ist die Frage, bist du bereit, dich korrigieren zu lassen? Das ist die eigentliche Frage hier. Weil der Vers 21 ist dann ziemlich erschütternd. Du hast das getan und ich schwieg. Und da meintest du, ich sei wie du. Wir machen uns unsere Gottesvorstellung. Wenn Gott nicht eingreift, wenn Gott nicht sofort ein Feuer vom Himmel schickt, wenn wir gerade am Sündigen sind, dann denken wir, das ist schon in Ordnung. Nichts gesagt ist, okay. Lob genug würdet ihr jetzt hier sagen, aber nein. Wir denken dann, bei Gott manchmal nichts gesagt ist, er ist schon einverstanden damit. So ganz schlüssiges Verhalten. Ist es das wirklich? Und das ist die Gefahr auch von uns. Ja, wir kritisieren Gottesbilder, die es so gibt, auch in dieser Gesellschaft. Aber es ist auch eine Gottesvorstellung zu sagen, nur weil Gott schweigt, heißt das noch lange nicht, dass er mit all den Dingen einverstanden ist, die wir tun. Und wir machen Gott damit sogar klein. Wir glauben, weil er schweigt, sei es ihm gleichgültig, nicht so wie Kinder manchmal meinen, nur weil mein Vater nichts gesagt hat oder meine Mutter nichts gesagt hat, ist das schon okay. Ja, Kinder, ihr wisst manchmal gar nicht, was wir alles so unterdrücken als Eltern, was wir uns alles aufsparen für später. Gott greift auch nicht immer ein, weil wir manchmal den passenden Moment suchen, aber ein Schweigen ist nicht gleichzeitig Zustimmung. Manche Christen haben leider vergessen, ja, Jesus als Retter, den haben sie gerne, Jesus als Herr lieber nicht. Aber das ist unmöglich. Es gibt keine Erlösung ohne Nachfolge, keine Rechtfertigung ohne Erneuerung, kein Christsein ohne Veränderung. Jeder darf zu Gott kommen, wie er ist. Aber wie heißt es dann im Lied so schön weiter? Bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Ja, Christen sind nicht sündlos, sie sind nicht fehlerlos. Aber sie sollten nicht so tun, als wären sie das. Also sie leben in der ständigen Buße. Das ist etwas, wozu uns Luther erinnert hat, in den 95 Thesen. Unser ganzes Leben soll eine Buße sein. Es ist eine Geschichte, die nie aufhört. Wie wir unter der Woche leben, erinnert uns der Psalm, hat sehr wohl auch mit unserem Gottesdienst am Sonntag zu tun. Anbetung endet nicht, Gottesdienst endet nicht, wenn wir das Gebäude heute hier verlassen. Und so fand ich es schön, dass eine Gemeinde das mal ganz bildlich auch zum Ausdruck gebracht hat. Eine Gemeinde hat in ihren Räumlichkeiten über den Ausgang die Formulierung hingeschrieben, Ausgang zum Gottesdienst. Finde ich ganz, ganz treffend. nach dem Gottesdienst ist vor dem Gottesdienst, ne? Wie es so schön in der Fußballsprache heißt. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Man kann das genau auf den Gottesdienst anwenden. Nach dem Gottesdienst ist vor dem Gottesdienst. Wenn wir den Gottesdienst verlassen, geht es weiter in die weitere Definition vom Gottesdienst. Und der Psalm erinnert uns hier mit seinem dritten Teil daran, dass ich in der Gefahr stehe, Gott vielleicht äußerlich zu dienen, innerlich aber fern zu sein. Oder Gott am Sonntag zu bekennen, aber von Montag bis Samstag es nicht zu tun. Und dann endet der Psalm 50 mit einem eindringlichen Aufruf, die Verse 22 und 23. Ne, seht doch ein, die ihr Gott vergesst, ihr aus dem Volk Gottes. Seht doch ein, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht hinwegraffe und niemand rettet. Gottes Gericht an seinem Volk ist kein Gericht, wo sofort Feuer vom Himmel fällt, sondern wo er zur Umkehr aufruft. Und dann sagt er, wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, merkt ihr schön, wie er die zwei Teile zusammenfasst, wer Dank opfert, hier deine Haltung ist ganz, ganz wichtig, und wer seinen Weg recht ausrichtet, die weitere Definition vom Gottesdienst, dem zeige ich das Heil Gottes. Und so begegnen uns im Psalm halt diese zwei Menschen, die Formalisten und die Heuchler, und beide vergessen Gott auf eine ganz unterschiedliche Weise. Die Formalisten, die spulen ihr Programm ab. Sie tun alles nach Vorschrift und vergessen dabei, dass Gott mit Herz und mit Verstand angebeten werden möchte. Auf der anderen Seite haben wir die Heuchler, die Gottes Moral ignorieren. Sie glauben, ihre Sünde bliebe unbemerkt. Sie vergessen, dass Gott alles sieht und eines Tages Recht sprechen wird. Und mit Psalm 50 gibt Gott heute seiner Gemeinde Zeit, innezuhalten, nachzudenken, das Herz zu prüfen und sich zu ändern. Und trotz dieser Schärfe, Gottesdienst eine gefährliche Sache, bleibt die Einladung offen. Psalm 50 endet ja nicht mit einem Gericht, sondern mit Gottes Wunsch nach echter Anbetung. Gott will, dass wir ihn dankbar lieben, dass wir ihn für seine errettende Gnade ehren und dass wir unser Leben in Übereinstimmung mit seinem Wort führen. Das ist das, was er in Vers 23 sagt. Gott beurteilt also unseren Gottesdienst und er braucht unseren Gottesdienst nicht. Jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt, Gottesdienst ist gefährlich, Gottesdienst ist gefährlich. Aber Gottesdienst muss kein gefährlicher Ort bleiben. Denn die Bibel sagt uns auch, wir haben einen Hohepriester, nämlich Jesus Christus, der für uns eingetreten ist. Und deshalb sagt der Hebräerbrief in Kapitel 4, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Also wir müssen wirklich nicht Angst haben, zum Gottesdienst zu kommen. Warum nicht? Der Hebräerbrief geht dann weiter, Kapitel 4, Vers 16, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das heißt, unser Gottesdienst ist gefährlich, weil Gott unseren Gottesdienst genau beurteilt. Aber dann hat er uns Jesus Christus zur Verfügung gestellt und deshalb dürfen wir auch jeden Sonntag freimütig zum Gottesdienst kommen. Und dabei aber gleichzeitig nicht vergessen. Vielleicht denken wir, super, dass es den Hebräerbrief gibt, Freimütigkeit zum Thron der Gnade, aber es ist eben genau dieser Hebräerbrief, der ein paar Kapitel später, Hebräer Kapitel 12, Vers 29 sagt, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also merkt ihr, es ist nicht nur eine Spannung im Alten Testament. Es bleibt auch im Neuen Testament die spannende Frage, warum können wir denn so freimütig zum Thron der Gnade Gottes kommen? Weil Christus den Weg freigemacht hat. Und deshalb kommen wir dann nicht gleichgültig, nicht leichtfertig zum Gottesdienst, sondern im Bewusstsein, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Im Namen seines Sohnes, der das perfekte Opfer gebracht hat, dürfen wir also freimütig kommen, ohne zu vergessen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und lasst uns doch auf diese wunderbare Botschaft, diesem allmächtigen Gott zu begegnen zu können, in seinem Sohn antworten. Das werden wir heute noch machen mit dem Abendmahl. Darauf freuen wir uns. Amen.